Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es nochmal um das Thema Fehlerkultur gehen. Und dazu bin ich heute mit einer Expertin verabredet, nämlich mit einer Frau, die fliegt. Die ist Pilotin und die ist Flugkapitänin und gibt in anderen Dingen auch noch Schulungen mit Angela de Beaufort. Angela, hallo.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Habe ich deinen Nachnamen richtig ausgesprochen oder warst du total daneben?
Nee, das passt wunderbar. De Beaufort oder de Beaufort, ich nehme alles.
Okay. Sorry, dass ich mich nochmal kurz aus dem Off melde, aber ich habe einen Fehler gemacht und ganz vergessen zu sagen, dass Angela bei Lufthansa Aviation Training arbeitet. Das wollte ich doch noch einfügen. Jetzt geht's weiter. Angela, hast du heute eigentlich schon Fehler gemacht?
Ganz bestimmt. Also wenn du mich fragen würdest, welchen, dann wüsste ich es nicht ganz konkret. Aber allein das ist ja schon eine Sache, dass ich gewisse Sachen nicht ganz bewusst gemacht habe. Und deswegen habe ich garantiert schon den einen oder anderen Fehler gemacht.
Wie sollte man denn mit Fehlern aus deiner Sicht umgehen? Oder wie geht man in der Fliegerei mit Fehlern um? Weil Fliegerei ist ja jetzt, wie nennt man das, hochsicherheitsrelevant, nicht wahr? Weil wenn so ein Dingens abstürzt, dann sind meistens, also wenn ein Flieger abstürzt, Entschuldigung, dann sind meistens ganz viele Leute betroffen, die da drin gesessen haben.
Ja, absolut, nein. Also genau, das ist ja genau das, was es zu verhindern gilt. Und man hat aber irgendwann im Laufe der Jahre, nachdem es diesen großen Super-GAU gab, auch damals, ist jetzt auch schon wieder fast 50 Jahre her, 1977 ist das Ganze eigentlich entstanden, wo man gesagt hat, der Mensch macht nun mal einen Fehler, egal wie sehr man versucht, darauf zu achten. Das ist nun mal auch in unserer Natur. Man muss einfach darauf achten, dass es nicht zum Super-GAU kommt. Und man muss einfach im Vorfeld schon die kleinen Fehler entdecken, damit die großen gar nicht erst entstehen.
Sag nochmal ganz kurz, was meinst du mit dem Unfall oder dem Desaster vor 5 Jahren war das? Oder was sagst du? Nee,
50 Jahre. 1977, das war der absolute Super-GAU, der bis heute der schlimmste Unfall, den es in der zivilen Luftfahrt gab, in Teneriffa. Da sind beide zwei Jumbos aufeinander geprallt, leider. Es gab viele verschiedene Umstände, die am Ende dazu geführt haben. Nebel, Stress, Zeitdruck, also ganz, ganz viel Sachen, die damit reingespielt haben. Aber letztendlich waren die beiden Flugzeuge technisch absolut in Ordnung. Es war damals einer der neuesten Flugzeuge überhaupt mit den Jumbos, also Boeing 747. Und eine der größten Sachen, die da passiert sind leider, ist, dass am Ende die beiden Menschen im Cockpit vorne den Unfall nicht verhindert haben. So möchte ich es jetzt einfach mal formulieren. Das heißt, durch den Zeitdruck hat sich der Kapitän zu sehr hetzen lassen. Und der Co-Pilot war nicht stark genug, dagegen zu intervenieren und ihn sozusagen zu stoppen, die Gase reinzuschieben, obwohl noch ein anderes Flugzeug auf der Bahn war, was nicht ersichtlich war aufgrund des Nebels, aber was vom Co-Piloten so ein bisschen befürchtet war. Und er hat es aber leider nicht laut genug kundtun können. Und der Kapitän hat auch leider nicht die Atmosphäre geschaffen, um das kundzutun. Und ist einfach gestartet und dann haben sie sich leider sehr zu spät einfach gesehen, die beiden Flugzeuge, und dann hat es einfach nicht mehr gereicht und so sind die zusammengeprallt. Damals 560 Tote, die es damals gegeben hat, der größte Unfall überhaupt. Und daraufhin hat man sich in Workshops damals bei der NASA zusammengetan und hat gesagt, wie kann das sein, dass gar kein technischer Fehler vorliegt, aber wir zwei Totalverluste haben. Und dann hat man sich einfach mal auf den Menschen fokussiert und festgestellt, wir müssen genau hingucken, wie die da vorne arbeiten, wen wir da vorne reinsetzen und vor allem, was wir machen, wenn so eine Stresssituation passiert, weil die Menschen einfach Fehler machen.
Du hast ja eben davon gesprochen, dass der Kapitän nicht auf seinen Kollegen, war der hierarchisch gleichgestellt oder gab es da einen Unterschied?
Ja, also wir haben ein sehr klares hierarchisches Gefälle in der Fliegerei. Also es gibt den Kapitän und den Co-Piloten. Kapitän hat letztendlich die Entscheidungsgewalt und gleichzeitig können die beiden da vorne sehr das Gleiche. Ne? Also sie können beide das Flugzeug fliegen, Entscheidungen treffen, werden sehr ähnlich ausgebildet. Nur der links sitzt sozusagen, das ist dann der Kapitän oder die Kapitänin. die hat dann sehr viel mehr Erfahrung, hat natürlich dann noch mal eine extra Ausbildung als Kapitänin bekommen oder der Kapitän. Und hat dann am Ende, wenn sich die beiden da vorne nicht ganz einig werden, den Hut auf und in der Form, als dass dann die Entscheidung so getroffen wird, weil er oder sie das eben dann auch verantworten muss.
Ansonsten aber das heißt ja auch, dass der Co-Pilot oder die Co-Pilotin, dass man auf die erstmal hören muss, auch wenn das, was da gesagt wird, erstmal vielleicht nicht nachvollziehbar klingt, richtig?
Absolut, absolut, genau. Also so ist es inzwischen, wird es inzwischen auch bei uns gelehrt und auch gelebt. Ich kenne es nicht anders, als ich vor 20 Jahren angefangen habe, 25 Jahren angefangen habe, war das bereits schon so etabliert bei uns. Ich bin einer derjenigen, die es, wie gesagt, so groß geworden ist in der Fliegerei, dass ich auch gehört werde, damals ja noch Co-Pilotin, und dass man mich auch anhört und die Gedanken, die ich habe, auch mit in die Überlegungen und Entscheidungen mit einbezieht.
Also wie passt es denn zusammen, dass man auf der einen Seite ein sehr klares hierarchisches System hat und auf der anderen Seite aber trotzdem der oder diejenige, die in der Hierarchie weiter unten ist, gehört wird? Das ist ja eigentlich erstmal im Gegensatz, oder?
Naja, ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass es erstmal gar kein Gegensatz ist, sondern vielleicht sogar für ganz gute Klarheit sorgt. Klarheit in der Form, dass ich gar nicht mehr für mich kämpfen muss, sozusagen als Kapitän oder Kapitänin die Entscheidung zu fällen, weil das ist klar. Die Streifen sozusagen sagen schon die Funktion aus. Das heißt, ich muss jetzt nicht noch durch Worte oder durch irgendwelches Gehabe mich behaupten oder so, damit ich gesehen werde. Das hilft schon mal. Und dann kann man natürlich aber, damit der andere sich auch trotzdem sagen traut, die Hierarchie ein bisschen abflachen durch Kommunikationsskills. Und das ist das, was wir beigebracht bekommen. Auch, dass man, zum Beispiel haben wir dann irgendwann mal eingeführt, dass wir, wer das möchte, dass wir uns duzen. Also es gibt kein Sie mehr im Cockpit. Ich kenne es überhaupt nicht mehr. Also es dürfte schon so sein. Also wenn jemand sich siezen lassen möchte, dann darf er das gerne tun. Es ist jetzt kein Muss. Nur es wird bei uns nicht gelebt. Also wenn ich mich vorstelle bei meinen Co-Piloten, stell mich immer mit meinem Vornamen vor. Und das ist dann so. Also auch da versucht man die Hierarchie wirklich ein bisschen abzuflachen, die an sich ja da ist, auf der kommunikativen Ebene. Und dann wird auch durch ein sogenanntes Briefing, also Besprechungslage, wie wir dann Flug gestalten wollen, auch nochmal deutlich gemacht, wie wichtig mir ihre Stimme ist. Und dass ich eher, also ich sage auch immer in solchen Zusammenkünften, ich bin nicht ärgerlich oder so, wenn ihr mir dazwischenfunkt und mir sagt, ich mache da einen Fehler oder ich würde es anders machen oder warum machst du das so, warum machst du es nicht so. Ich bin dann nicht glücklich darüber und dann wird es auch das eine oder andere Gespräch geben, wenn ihr mir im Nachhinein sagt, dass ihr das gesehen habt und nicht gesagt habt und nicht den Mund aufgemacht habt. Also das ist für mich ein absolutes A und O, dass die Leute wissen, sie müssen auch ihren Mund aufmachen. Es ist nicht nur, sie dürfen, sondern es ist ihre Aufgabe, mich zu korrigieren.
Wir haben ja schon mal im Vorgespräch uns darüber unterhalten, ob es dumme Fragen gibt.
Ja.
Vielleicht kannst du noch mal deine Meinung dazu sagen. Ich sage meine dann sofort auch dazu.
Ja, also ich, wie gesagt, auch das ist ein Briefingpunkt bei uns, dass wir auch wirklich auffordern, dass die Leute Fragen stellen, wenn ihnen etwas nicht klar ist und dass es keine dummen Fragen gibt, auch wenn es vermeintlich für den einen oder anderen Schamgefühle hervorruft, diese Frage zu stellen, weil er oder sie vielleicht denkt, er oder sie müsste das eigentlich wissen und weiß es nicht. Und mir ist es dann lieber, oder uns allen ist es dann lieber, dass dann so jemand sich outet und sagt, ich weiß es nicht und stell lieber die Frage, damit die Antwort oder die Wissenslücke geschlossen werden kann, bevor man eigentlich keiner im Bilde ist, dass da eine Wissenslücke ist und dann tatsächlich einfach Fehler passieren.
Aber wenn diese dumme Frage aus Faulheit sozusagen gestellt wird, weil man nicht irgendwie schnell irgendwie nachgucken will oder irgendwie sowas, da gibt's ja unterschiedliche Deklinationen dazu. Wie gehst du damit um? Oder wenn man es wirklich wissen müsste? Auch das kommt ja vor.
Ja, also in erster Linie unterstelle ich den Leuten wirklich erstmal, dass sie es wissen wollen, so oder so. Und aus welchen Gründen sie auch immer nicht dazugekommen sind, jetzt gerade selber nachzugucken und jetzt brauchen sie das Wissen. Also dann wird ihnen erstmal geholfen, meiner Ansicht nach. So. Gleichzeitig, wenn man dann Zeit hat, kann man mit so jemandem nochmal ins Gespräch gehen, wenn man so das Gefühl hat, es kommt immer wieder vor und so jemand ruft sich einfach gerne auf dem Wissen von anderen aus und macht die Hausaufgaben nicht, dann kann man ja schon nochmal ein Gespräch mit so jemand gehen und sagen, komm, jetzt gucken wir mal gemeinsam nach, damit du weißt, wo du das nächstes Mal findest. Ne? Also das, dann wird dann schon in so einem Gespräch das nochmal aufgearbeitet.
Ist das Wort Fehler für dich eigentlich negativ, positiv oder neutral bewertet?
Also ich hätte es mal gesagt, inzwischen neutral. Also tendenziell fast ins Positive gehen. Nicht wirklich, aber also deswegen wegen neutral. Ne? Also, weil für mich ist es einfach ein Lernobjekt, ein Lerntool. Durch Fehler komme ich weiter. Es gibt ja diesen Spruch nicht umsonst, ne? Aus Fehlern wird man klug, drum ist mal einer nicht genug. Ne? Also so ist es manchmal.
Wie ist eigentlich die Kultur bei einem in der Fliegerei, wenn man mit Fehlern umgeht? Weil wenn jemand einen Fehler gemacht hat und daraus für sich selber lernt, das in Zukunft anders zu machen, ist es ja schon okay. Aber es wäre ja noch viel besser, wenn man diesen Fehler dazu nutzt, dass auch andere Leute, die den noch nicht gemacht haben und auch nicht machen müssen, daraus lernen. Und ich habe gehört, dass es da durchaus auch bestimmte Tools gibt in der Fliegerei, damit Fehler sozusagen den anderen Kollegen und Kolleginnen zugänglich gemacht werden.
Ja, genau. Also unbedingt. Und das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Ne? Also, dass nicht nur das Individuum davon profitiert, sondern wirklich das Kollektiv, weil man eben festgestellt hat, dass auch wenn es dann wenn es einen Super-GAU gab, wie es zum Beispiel in Teneriffa damals, dass eigentlich schon viel häufiger die kleinen Fehler schon vorher aufgetaucht sind, aber keiner darüber gesprochen hat. Das heißt, man hätte schon Präventivmaßnahmen treffen können, damit es überhaupt nicht so weit kommt. Und das ist der Sinn und Zweck der Sache. Das heißt, man tauscht sich aus. Wir haben eine sogenannte non-punitive Reporting-Kultur, nennt sich das. Das heißt, jemand kann dann anonym an unsere Sicherheitsabteilung einen Report schreiben, was passiert ist, ohne dafür sanktioniert zu werden. Voraussetzung ist eben, dass es eben ein Fehler war, den man nicht machen wollte und nicht, dass es mit Absicht sozusagen mit Vorsatz passiert ist. Mhm. Und dann wird es quasi anonymisiert an und Kollegium weitergegeben.
Mhm. Wenn du sagst, dass du sozusagen in dieser Kultur groß geworden bist, wo man über Fehler, auch über Hierarchiestufen spricht, wie ist denn das bei den Kollegen, die dann schon vielleicht noch ein bisschen länger dabei sind? Haben die Probleme, sich darauf einzustellen?
Ja, also natürlich war das für viele, die da jahrelang schon anders geflogen sind, schwierig und nicht einfach umzustellen. Also ich kann mich schon auch noch an Zeiten erinnern, wo ich mit einem Kapitän geflogen bin, wo ich versucht habe zu intervenieren und wo der dann wirklich ärgerlich geworden ist und gesagt habe, jetzt wegen dieser komischen Neuerung muss ich mir jetzt von meiner Co-Pilotin sagen lassen, wie ich nach London fliege, ne, zum Beispiel. Also da waren die natürlich auch nicht glücklich drüber. Und einerseits muss man das dann als jemand, der das neu auch mit etabliert, aushalten können, dass die Leute da nicht so glücklich drüber sind. Und andererseits müssen die dann lernen, damit umzugehen. Das ist, verstehe ich schon auch, wenn jemand 20 Jahre lang sicher von A nach B geflogen ist und ein Flugzeug auf einer Briefmarke landen kann und man ihm plötzlich sagt, das reicht nicht mehr. So, du musst auch einen Teamgeist entwickeln, du musst Hierarchien flacher machen, du musst eine Atmosphäre schaffen, wo die Leute sich was sagen trauen, du musst dir Fehler eingestehen können. Das ist, glaube ich, schon auch erstmal eine Umstellung für jemanden.
Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie so gerade im Agenturbereich so ein bisschen ein Thema, wo Leute, die in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gegründet haben und das auch erfolgreich gemacht haben, jetzt irgendwie merken, dass sie die neuen Welten, die es da so gibt, im Sinne von TikTok oder was auch immer, dass sie die nicht mehr so ganz verstehen und es dann plötzlich ganz junge Kollegen und Kolleginnen gibt, die da deutlich fitter sind. Ne?
Ja, ich glaube schon. Also ich denke schon, dass das schmerzhaft ist, wenn man das Gefühl hat, man reicht nicht mehr. Ne? So oder überhaupt, man reicht nicht. Also mehr in Klammern. Das ist schon ein Prozess, den man erstmal mit sich klar kriegen muss.
Und ich glaube, die Welt diesbezüglich dreht sich ja, also auf alle Fälle ist es im Kommunikationsbereich so deutlich schneller, weil es innerhalb von kurzer Zeit einfach mehr Veränderungen gibt. Und das ist schon schwierig, dem mitzuhalten. Und da glaube ich, muss man sich auch überlegen, wo will man denn überhaupt noch mithalten oder wo will man sagen, okay, das delegiert man jetzt einfach, ne?
Ja, genau. Ich denke, das ist auch ein Lernprozess und die Leute, ich glaube, was es einfach wirklich braucht und was auch häufig unterschätzt wird, dass die Leute in Schulungen gehen sollten auch, um einfach eine Veränderung mit sich auch mittragen zu können, um zu gucken, was verändert sich denn alles, was kann ich abgeben, was ist sogar gut, wenn ich sie abgebe, was muss ich lernen, damit ich überhaupt mithalten kann. Also, ne, dass man da einfach mehr Schulungen bekommt. Oft ist es einfach so, ja, die Welt hat sich geändert, das musst du jetzt können. Und ich denke, da lohnt es sich einfach wirklich zu investieren.
Aber das hat ja so etwas wie Fehlerkultur bei dem Flugbetrieb natürlich auch was mit Ressourcen zu tun, die man da zur Verfügung stellen muss. Wie empfindest du das denn? Hat sich da das Ressourcenthema verändert, verschlechtert oder ist man da nach wie vor auf einem guten Weg?
Wenn du es Ressourcen in Form vom Fachpersonal meinst, ja, also ne, auch bei uns ist es natürlich so, dass es immer weniger, dass wir Leute brauchen. Also ich glaube, das ist deutschlandweit, dass die Leute am Suchen sind. Aber genau das, was die Fehlerkultur ausmacht, ist ja das, dass wir gucken müssen, die Ressourcen, die wir haben, bestmöglich zu nutzen. Also unser System, was wir da etabliert haben, wie wir die im mit der Arbeit mit dem Menschen an sich, nennt sich Co-Resource Management. Das ist dann damals auch gesetzlich vorgeschrieben worden, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man wirklich guckt, welche Ressourcen habe ich denn, egal wie wenig sie sind, egal wie schwierig die Situation ist, aber dass ich die ich habe, einfach perfekt und ausschöpfend ausnutzen, also im positiven Sinne nutzen kann. Und ich denke, da hat Fehlerkultur natürlich einen großen Anteil dran, das positiv zu beeinflussen, weil wenn ich natürlich nicht unter Druck bin, weil ich Angst haben muss, dass ich Fehler mache, sondern ich quasi ganz offiziell Fehler machen darf, habe ich auch viel mehr Kapazitäten, um mich um den eigentlichen Job zu kümmern, um den ich mich kümmern muss.
Das Thema Fehlermanagement ist ja eingebettet in das Thema Sicherheitskultur, richtig?
Korrekt, genau. Das ist ein Teil der Sicherheitskultur.
Genau. Kannst du da nochmal die Unterschiede und die Unterschiede nennen, bitte?
Ja, also Sicherheitskultur ist der Oberbegriff von dem Ganzen. Da gehört sehr, sehr viel mehr dazu. Ne? Da gehört eine Organisation dazu, die Rahmenbedingungen schafft, dass sicher operiert werden kann. Also es nennt sich Safety Management System zum Beispiel. Das heißt, dazu gehört zum Beispiel auch unsere Sicherheitsabteilung, dass es die überhaupt gibt. So, dass wir solche Sachen haben oder dass wir Redundanzen haben, sowohl im Flugzeug zum Beispiel, also dass wir 3 Hydrauliksysteme haben und nicht nur 2, dass wir vom System her gut aufgestellt sind, dass wir Präventivmaßnahmen treffen. Das gehört alles zur Sicherheitskultur dazu. Und Fehlerkultur ist ein Anteil davon, dass wir sagen, wir lernen aus den Fehlern und wir arbeiten die auf, wenn Fehler passiert sind, damit sie einfach den großen Fehler verhindern, der dann einfach wirklich Schlimmeres nach sich ziehen würde.
Als Abschlussfrage, wenn du heute in ein Flugzeug als Passagier einsteigst, hast du grundsätzlich ein gutes Gefühl dabei?
Immer. sonst würde ich gar nicht einsteigen. Ist wirklich so. Also ich fliege gerne, also auch privat, nicht nur vor einem Cockpit.
Okay, ja gut. Dann bedanke ich mich für deine Zeit und deine Insights und dann hoffe ich, dass das dann dein positives Gefühl dir dabei einfach erhalten bleibt.
Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.